So soll man es machen, gell? Geht es gut, ja, ne? Als ich das letzte Mal bei euch war, habe ich über zwei Männer gepredigt. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert. Der verlorene Sohn, der verlorene Sohn. Und heute habe ich zum Ausgleich zwei Frauen mitgebracht. Dachte ich, das ist doch Geschlechtergerechtigkeit, oder? Ja, die meisten von euch kennen ja sicher die Geschichte von Martha und Maria. Da ist schon viel drüber gesagt worden. Und manchmal wundere ich mich so ein bisschen, was dann so dabei rauskommt. Also ich habe zum Beispiel schon den Satz gehört, es braucht beide in der Gemeinde, die Marthas und die Marias. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, den Spruch. Oder, Mensch, du bist aber auch so eine Martha. Das heißt dann, eigentlich ist es so ein Lob für deinen Fleiß, aber auch so ein bisschen eine Sorge, Mensch, übernimm dich nicht, du könntest vielleicht zu kurz kommen, wenn du so viel arbeitest. Also so ein verstecktes Lob, aber auch ein bisschen Ermahnung. Was ich noch nicht so gehört habe, ist, du bist aber auch eine Maria. Was ich so toll finde an dir, ist, dass du Gott hörst, Gott suchst und aus dieser Begegnung mit Gott raus lebst. Das finde ich mal was richtig Schönes. Ja, und ich empfinde, es entsteht immer wieder der Eindruck, dass die Martha eben so eine ganz engagierte, fleißige ist und die Maria ist eher so ein bisschen die ruhigere, vielleicht kontemplativere, vielleicht auch ein bisschen bequemer, könnte man so denken, wenn man das so liest. Bei der Martha, da weiß man so, als echter Deutscher oder als echter Franke, wen man so vor sich hat, was man so an ihr hat. Und bei der Maria weiß man vielleicht nicht ganz so genau, was man mit ihr anfangen soll. Ich sag mal so oberflächlich drauf geschaut. Und ich frage mal so ganz direkt, wen hättest du denn lieber in deiner Dienstgruppe? Oder wen würdest du denn vielleicht lieber an einem entscheidenden Posten sehen, eine Martha oder eine Maria? Und dann geht es dann so los, ne? Und Gott fordert uns da echt raus mit diesem Text. Es geht ja auch nicht darum, die beiden Schwestern gegeneinander auszuspielen, sondern dem nachzugehen, dass Jesus selber sagt, Maria hat den guten Teil gewählt. Und die beiden Schwestern sind natürlich völlig gleichwertig, beide von Jesus geliebt. Aber Maria hat den guten Teil gewählt und diese Botschaft geht an Martha. Denn das spricht er zur Martha. Ja, die Martha ist freundlich, die nimmt Jesus in ihr Haus auf und die wirbelt sofort herum und gibt alles, um Jesus gut zu bewirten. Sie will ihm Gutes tun, das ist ganz klar. Und ich denke, das können wir gut nachvollziehen. Also wenn man einen Gast einlädt, ich glaube kaum, dass da jemand sich denkt, egal, ich habe nichts da, sondern wir versuchen doch auch, einem Gast wohl zu tun und geben da so unser Bestes. Ja, wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass Jesus Gott ist, dann lädt Maria ja Gott in ihr Haus ein und legt dann los wie eine Wilde, alles zu tun, was sie glaubt, was Gott sich wünscht, was Gott gefällt. Und sie hat eine sehr klare Auffassung davon, was Gott gefällt und was er vielleicht braucht, wenn man es mal genau nimmt. Und sie dient ihm so aus ihren eigenen Vorstellungen heraus, aus einem Bild heraus, was sie für gut und richtig hält. Das ist ihr Gottesdienst. Und ich spanne jetzt mal einen gewagten Bogen, aber so Gott dienen aus eigenen Vorstellungen heraus, wenn ich denke, ich weiß, was Gott gefällt, ist im Grunde Religiosität. Das ist was Eigenes, das kommt von mir und es sieht im Grunde sehr gut aus, ist aber letztlich was, was an Gott vorbeigeht. Und Martha ist sich ganz sicher, das Wichtigste in diesem Augenblick ist, dass Jesus was Gescheites zu essen kriegt und dass er sich ausruhen kann und sie wird sich als Gastgeberin da nicht lumpen lassen. Und sie fängt an und sie fängt an zu rotieren, aber bald ist es ihr auch schon zu viel. Also sie merkt, sie hat sich ein Stück übernommen. Und die Maria verhält sich ganz anders. Die setzt sich zu den Füßen Jesu und lauscht seinen Worten. Komplettes anderes Programm. Und also die bedient nicht, die rödelt nicht rum, sondern sie setzt sich zu seinen Füßen und hört ihm ganz aufmerksam zu. Ja, da könnte man sich jetzt denken, hat die Maria vielleicht Jesus überrumpelt wie so ein Kind, was ganz viel Aufmerksamkeit will? Hat sie vielleicht gar nicht gemerkt, dass er was ganz anderes braucht? Hat sie seine Bedürfnisse übergangen? Wollte er vielleicht gar nichts erzählen, macht das nur aus reiner Höflichkeit der Maria gegenüber? Glaube ich nicht. Denn es steht, also in meiner Übersetzung steht eben, Maria lauscht seinen Worten. Und wenn jemand spricht, dessen Worten man lauscht, dann hat er was zu sagen, was von Bedeutung ist. Das ist dann kein Blabla. Und wie ist es, wenn du den Worten von jemandem lauscht? Wenn du aufmerksam zuhörst und jedes Wort mitkriegen willst, dann ist es eben jetzt brandheiß. Es kommt jetzt direkt vom Herzen des anderen und du willst es genau hören. Du willst dabei sein, was er jetzt zu sagen hat. Es ist nicht zu verschieben. Jesus wollte sich mitteilen und er hatte was zu sagen. Sonst hätte das nicht so eine Wirkung auf die Maria gehabt. Es war sein Wille, ihr was mitzuteilen. Und Maria wollte auch wirklich was hören. Und die Szene stellt eine intensive Begegnung zwischen Jesus und Maria dar, die von beiden gewollt ist. Wenn wir davon ausgehen, dass Jesus Gott ist, dann lässt sich Maria genau in diesem Moment darauf ein, Gott zu hören. Und sie will hören, was er zu sagen hat. Sie setzt sich zu seinen Füßen. Das ist sowas, was Paulus zum Beispiel erzählt. Ich war zu den Füßen Gamaliels gesessen, der große Lehrer. Also das ist auch so eine Position, ich demütige mich, ich höre sehr genau, ich bin gelehrig. Es ist sicher auch eine Position, so dieses Lauschen, würde ich sagen, hat auch was mit Hingabe zu tun. Ich gebe mich dir ganz hin, ich höre dir ganz zu. Und ich finde es auch ein bisschen wie so ein Kind, was sagt, hier sitze ich und da gehöre ich hin. Also so kommt mir die Maria so ein bisschen vor. Und sie lässt sich ganz ein auf das, was zwischen Gott und ihr jetzt passiert. Alles andere rückt von ihr ab und es ist ihr gerade auch nicht so wichtig, ob andere Leute sie für faul halten. Hier will sie nichts verpassen von dem, was Gott gerade mitteilen will. Und die Maria, die wusste ganz bestimmt auch, was sich laut Etikette jetzt gehören würde. Die ist im gleichen Haushalt aufgewachsen wie die Martha, die hat die gleiche Erziehung genossen, also die wusste das schon und der war auch klar, dass der Martha das überhaupt nicht gefällt, was sie gerade macht. Also, dass sie einfach nur sitzt und zuhört und nichts tut. Jetzt meine kleine Randbemerkung, ich bin ja von Beruf Psychotherapeutin und mein Beruf besteht aus einem beträchtlichen Teil aus aktivem Zuhören. Und wenn ich manchmal so von der Arbeit nach Hause fahre, dann bin ich richtig platt. Also aktiv zuhören ist nicht nichts tun. Ja, aber tatsächlich, die Maria hat richtig getippt, die Martha stört das ganz enorm. Und sie ärgert sich über die Maria und sie ärgert sich auch über Jesus. Das finde ich ganz interessant. Martha war durch vielerlei Dienste beansprucht, steht bei mir in der Übersetzung. Und ich habe noch so eine ganz interessante wörtliche Übersetzung, da Bar-Übersetzung heißt die. Und da steht, Martha wurde umhergezerrt, ja umher von vielen Diensten. War so richtig bildlich, wie sie so getrieben war. Und es stinkt ihr mitzukriegen, dass Jesus und Maria so unbedarft ins Gespräch vertieft waren. Und sie wendet sich an Jesus und sagt, stört dich das eigentlich nicht, dass die Maria mich hier alles alleine machen lässt? Sagt sie zu Jesus. Interessant, ne? Und im Grunde ist es ein Vorwurf an Jesus, ne? Also was textest du hier eigentlich die Maria so zu und hältst sie davon ab, mir zu helfen bei den Dingen, die eigentlich wirklich wichtig gerade sind? Es kümmert dich wohl gar nicht, oder? Ja, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus Gott ist, dann wirft sie Gott vor, dass er gerade etwas Wichtiges zu sagen hat. Und damit das ignoriert, was sie gerade für wichtig hält. Stört sie. Und es ist irgendwie eine groteske Vorstellung, oder? Ein gottesfürchtiger Mensch wirft Gott vor, dass er redet oder dass er zum falschen Zeitpunkt redet. Ich glaube, das kommt ganz oft in unserem Leben vor. Ich glaube, das ist ganz oft passiert, dass wir gerade eigentlich nicht zuhören wollen. Ja, kennst du das vielleicht auch? Du hast vielleicht ein wichtiges Vorhaben und du hältst es für sehr wichtig und du glaubst auch, das ist hundertprozentig im Willen Gottes. Du hängst dich richtig rein und du merkst, aber es läuft nicht so. Also du strengst dich sehr an, es läuft nicht so, aber Gott macht nicht so richtig mit und die anderen machen auch nicht so richtig mit. Und es ärgert dich, denn du tust es ja für Gott und du erwartest, dass es jetzt auch läuft. Du bist aufgewühlt und verärgert von deinen Hauruck-Aktionen und ärgerst dich über Gott und die anderen. Mensch, warum machst du hier nichts? Als Jugendliche war ich im Schwimmverein und im Schulsportzentrum schwimmen. Und beim Schwimmen geht es eigentlich nur darum, dass du viel trainierst, damit du bei den Wettkämpfen gute Zeiten schwimmst, ne? Und ich erinnere mich noch an einen Wettkampf und da war ich auf dem Startblock. Da kam eben dieses auf die Plätze, dann gehst du so in Position, in Startposition, habe ich gemacht. Und dann war ich aber richtig unter Hochspannung und mords aufgeregt. Dann kam fertig und dann bin ich reingesprungen. Und da kam noch gar nicht der Startpfiff. Also das machen andere auch, aber es ist halt echt saublöd, muss man sagen. Also es war der klassische Fehlstart. Du kriegst dann wieder eine Chance, du kannst nochmal starten. Aber es ist zum einen immer sehr peinlich. Zum anderen ziehst du echt Leute hinter nach. Also meistens springen 2, 3 mit. Und, ja, und dann ist es auch noch blöd, weil du hast schon einen Haufen Energie verpulvert und schwimmst bestimmt nicht mehr deine Bestzeit, weil du schon gesprungen bist. Ne? Ja, wie ist es, wenn du in Dinge reinspringst, für die du kein Startsignal gehört hast? Verbrauchst du da vielleicht auch sinnlos Energie? Ziehst du vielleicht auch Leute mit rein? Und kann es sein, dass du merkst, da kommt eigentlich gar nichts bei raus, weil Gott dir nicht dieses Startsignal gegeben hat und weil er auch gar nicht mitschwimmt? Und du schwimmst einfach weiter und hängst Gott ab. Wie ist es in der Gemeinde, wenn wir Dinge planen und Programme aufstellen, die wir für gut und richtig und äußerst angebracht halten? Und das muss doch ganz im Sinne Gottes sein. Und dann legen wir vielleicht los und ärgern uns, dass andere nicht so mitziehen. Das Programm funktioniert schon irgendwie, aber unter einer großen Anstrengung. Aber es bringt keine geistliche Frucht, weil die Gegenwart Gottes nicht da drin ist. Ja, Martha ist ärgerlich, sie macht Jesus Vorwürfe, dass er so lange mit Maria redet und sie vom Arbeiten abhält. Ja, und sie macht natürlich auch Maria Vorwürfe, weil sie gerade nicht das tut, was sie möchte und dass sie nicht endlich aufsteht und mit anpackt und dass Jesus aufhört zu reden. Ist eine krasse Vorstellung. Gott stört Maria durch sein Reden und Maria stört sie, weil sie das nicht tut, was sie sich vorstellt. Stellt euch vor, wir halten unseren Gottesdienst, ihr hier, wir in Bamberg, ist ja gar kein Thema. Und Gott möchte sich uns anders mitteilen, als wir es geplant haben. Und er möchte irgendwie in eine andere Richtung führen. Er hat ein anderes Anliegen für den Gottesdienst, als wir das so durchgetaktet haben. Und der Geist Gottes weist in eine andere Richtung. Und wir ärgern uns, weil das jetzt nicht so reinpasst und unser Konzept durcheinander bringt. Wie ist das, wenn Gott Gemeinde stört? Kriegen wir das mit? Oder versuchen wir, Gott und einige Geschwister wieder in die richtige Spur zu bringen? Könnte es sein, dass sowas vorkommt, dass Gott Gemeinde stört? Ich glaube, das ist ganz bestimmt, dass das vorkommt, aber ich frage es einfach mal so. Oder auch im ganz persönlichen Leben, wie ist es, wenn Gott dich stört? Weil er vielleicht mehr oder intensivere Zeit mit dir verbringen will, als die, die du noch für ihn übrig hast. Könnte es sein, dass du es viel höher und wertvoller einschätzt, geschäftig zu sein und viele Dinge zu erledigen und Zeiten der Stille mit Gott vielleicht niedriger bewertest oder nicht so gewinnbringend oder unproduktiv? Vielleicht nerven dich sogar manchmal Menschen, die Dinge so in Ruhe und Gelassenheit tun und ihre Aufgaben so ruhig angehen und du denkst vielleicht, die nehmen ihre Sache aber nicht sehr ernst, so gechillt wie die sind. Kann mal sein, wenn jemand so geschäftig ist, fühlt sich manchmal genervt von entspannten Menschen. Jesus sagt zu Martha: Martha, Martha, du sorgst und beunruhigst dich um viele Dinge. Maria hat den guten Teil gewählt, der kann ihr nicht genommen werden. Und er spricht hier sehr eindringlich mit der Martha und er nennt nämlich ihren Vornamen zweimal. Es gibt nur zwei andere Stellen im Neuen Testament, wo Jesus den Vornamen zweimal nennt. Das heißt, er sagt jetzt: Martha, ich sage dir jetzt wirklich was Wichtiges, jetzt hör mir bitte zu und sei offen für das, was ich dir jetzt sagen will. Er sagt: Martha, Martha, du bist getrieben und unruhig, vermittelt er ihr. In dieser alten Übersetzung, die ich euch vorhin genannt habe, steht drin: Du sorgst und bist um vieles her tumultet. Du sorgst und bist um vieles her tumultet. Das sagt Jesus ihr. Und er macht ihr klar, dass das, worüber sie sich gerade ärgert, nämlich dass Maria zu seinen Füßen sitzt und ihm so ernsthaft zuhört, dass das eigentlich auch der richtige Platz für sie wäre. Und er vermittelt ihr: Eigentlich bräuchtest du das jetzt nämlich genauso, dass du hier bei mir sitzt, zur Ruhe kommst und dich ausrichtest. Martha, du ärgerst dich eigentlich nicht so sehr über die Maria, weil sie dies und das nicht tut, sondern weil die sich was rausnimmt, was du eigentlich genauso bräuchtest. Und ich bin sicher, er spricht so eine versteckte Sehnsucht von der Martha an, die sie sich aber nicht zugesteht. Vielleicht kennst du das ja auch, dass du manchmal irgendwie genervt bist von jemandem, nicht weil der was tut oder weil er was lässt, sondern weil der sich was rausnimmt, was du dir auch so sehr eigentlich wünschst für dich. Und du denkst dir aber: Ich kann das nicht machen, ich habe zu viel zu tun, ich bin sehr pflichtbewusst, aber du hättest es auch gerne, so wie dieser Mensch vielleicht etwas zu tun oder zu lassen. Und du bist vielleicht sogar ein bisschen bitter darüber geworden, weil es dem anderen so leicht geht und dir so schwer. Martha heißt tatsächlich die Bittere. Also es heißt auch die Herrin, aber es heißt auch die Bittere. Und Jesus sagt: Martha, Martha, zu ihr. Und er lädt sie ein, diese Bitterkeit, diese Haltung zu seinen Füßen sitzend loszuwerden. Und er will ihr genauso begegnen wie der Maria und er will genauso auf sie eingehen wie der Maria. Und Martha kann das genau so machen, wie die Maria zur Ruhe kommen und heil werden von ihrer Bitterkeit. Sie kann es bei ihm ablegen, dass sie es allen recht machen muss. Ich glaube, dass sie so ein Programm in sich hatte: Ich muss es jedem recht machen. Und Menschen, die das in sich haben, die strengen sich sehr an und die schaffen es nie, weil man kann es nie jedem recht machen. Das ist eine völlig unlösbare Aufgabe. Und das andere ist, sie kommen tatsächlich dabei selber zu kurz, weil sie zu wenig auf die eigenen Bedürfnisse achten. Und davon will Jesus sie auch befreien. Und Menschen, die das in sich haben, die denken auch oft: Mensch, für wen mache ich alles und was mache ich alles und wem bin ich eigentlich wichtig? Martha, komm doch mit all diesen Lasten zu mir und erlebe was ganz anderes. Mir geht es nicht um deine Dienste, mir geht es nicht um deine Leistung und du musst es mir auch nicht recht machen. Und weißt du, warum du das nicht machen musst? Weil du mir schon recht bist. Du bist mir schon längst recht und ich liebe dich so, wie du bist, und dann kommt erst mal lange nichts. Maria sitzt zu den Füßen Jesu und bekommt von all dem ganz viel mit und saugt es auch in sich auf. Und das kann ihr nicht mehr genommen werden, weil sie das von Jesus persönlich aus erster Hand hat. Jesus sagt: Weniges ist nötig, eben dieses eine. Jetzt ist die Frage: Heißt das, dass dann Aktivität nicht mehr wichtig ist und keine Bedeutung hat, dass man Leistung eigentlich vergessen kann? Das wäre natürlich ein harter Schlag für uns Deutsche, ne? Wenn das gar nichts mehr bedeuten würde. Ist es genug zu wissen, Gott liebt mich und damit alles ist dann alles gut? Also wir sind sicher nicht zum Faulsein bestimmt. Der ganze biblische Kontext gibt es nicht her. Also nach dem Motto happy, aber lazy. Also das ist bestimmt nicht unser Auftrag. Und ich glaube auch überhaupt nicht, dass die Maria faul war. Oder glaubt ihr das? Nee, ne? Die war bestimmt nicht faul oder nachlässig. Aber ich glaube, dass sie so aus der Begegnung mit Jesus raus aktiv geworden ist. Und ich denke, dass sie sehr fleißig war. Aber sie war eben nicht getrieben, sondern sie wusste, wer sie ist. Und sie hat so aus dieser Begegnung mit Jesus herausgelebt und konnte dann ohne diesen inneren Druck, jemand sein zu müssen, Leistung bringen. Und ich glaube übrigens, dass das viel, viel mehr Effizienz hat, weil wir dann nicht blockiert sind, wenn wir aus dieser Haltung raus leisten. Maria heißt übrigens auch bitter, ist interessant, heißt auch die Rebellin, aber heißt auch bitter. Aber sie ist eben jetzt nicht mehr zu kurz gekommen und sie ist mit ihrer Bitterkeit zu Jesus gekommen und lässt sich einfach lieben. Und wenn Jesus ihr Aufträge gibt, dann weiß sie, sie ist wertgeschätzt und beauftragt und hat da drin eine Würde und sie ist geliebt. Jesus sagt auch an einer Stelle in der Bibel, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und das heißt, er selber hat es so gelebt. Er kommt aus der Begegnung mit seinem Vater und kommt dann in die Aktivität und macht eigentlich seinem Vater die Dinge nach. Er schaut sie sich bei ihm ab. Und es geht ja nur, wenn wir engen Kontakt haben. Sonst kann man sich ja nichts abschauen. Ja, jetzt eine freche Frage. War Jesus faul? War das ein Traumtänzer? War Maria faul oder eine Traumtänzerin? Hat sie weniger geleistet als Martha? Also Jesus war sicher der Mensch, der am effektivsten und zielorientiertesten gelebt hat, von denen, die es je gab. Und zudem war er eben nie durch eine Zielverfehlung, also durch Sünde abgelenkt. Der hat sich nie verstrickt in Sünde oder sich auf andere Gebiete begeben, wo er dann unheimlich viel Kraft gelassen hat und dann wieder auf die Spur kommen musste. Er war fokussiert und ausgerichtet dadurch, dass er die Beziehung zu seinem Vater so gepflegt hat und diese intensiven Zeiten mit ihm gesucht hat. Und es gibt eine Stelle, es ist kurz vor seinem schweren Gang ans Kreuz, steht drin, er ging nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Dort ist er in die Begegnung mit Gott gegangen und das hat er nicht das erste Mal gemacht. Eine Gewohnheit ist etwas, was man häufig macht. Und ich glaube, auch weil er das so geübt war und es so gepflegt hat, hat er wirklich das durchgekämpft, diesen schweren Weg für uns zu gehen ans Kreuz, weil er da von seinem Vater her nochmal eine Begegnung hatte. Er war der effektivste Mensch, den es je gegeben hat, aber er war nicht geschäftig. Ich kann in der Bibel nicht sehen, dass Jesus geschäftig und gestresst umherdüst. Er war ausgerichtet auf die Gegenwart mit seinem Vater und aus dieser Gegenwart heraus haben seine Pfeile ins Schwarze getroffen. Und das ist für uns unser großes Glück, dass Jesus so ungebrochen treu so gelebt hat. Maria kennen wir nicht so gut wie Jesus, aber sie war mit Sicherheit nicht faul und nachlässig. Und ich glaube, sie hat auch gewusst, was es bedeutet, aus der Begegnung mit Jesus herauszuleben und sich aus diesem raus auch selbst zu verstehen. Ihr Selbstverständnis war sicherlich von dem her geprägt. Sie hat den guten Teil gewählt. Und im Grunde sagt Jesus, lernt von Maria und schaut bei ihr ab und macht's ihr nach. Sie ist am richtigen Platz, nämlich zuerst bei Jesus. Und vor allem anderen bei Jesus. Und dann erst kommt alles andere. Wenn alles andere zuerst kommt, ist es ein Fehlstart. Und dann musst du wieder zurück auf den Startblock. Ja, wie kann das sein, dass wir an diesen Platz kommen und dass wir aus diesem rausleben? Ich denke, Das bin ich nicht die Erste, die über sowas nachdenkt. Ihr habt selber da schon ganz viel erlebt und ringt bestimmt auch immer wieder, diesen Platz vor Gott zu finden. Und es wäre bestimmt interessant, mal nach dem Gottesdienst miteinander ins Gespräch zu kommen, zu sagen, Mensch, da habe ich Schwierigkeiten, da habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dass wir das auch brauchen, dass wir uns da ermutigen und unterstützen gegenseitig, dass wir voneinander profitieren können auch. Was ich persönlich für wichtig halte, ist tatsächlich, also für diese sogenannte stille Zeit, ich weiß nicht, wie ihr es nennt, ich nenne es immer stille Zeit, dass man sich da wirklich, dass man eine Gewohnheit entwickelt. Ich glaube, das ist wirklich gut. Nicht, dass man guckt, wo kann ich am Abend irgendwo noch was reinquetschen, sondern dass man die stille Zeit platziert, die man mit Gott hat in seinem Alltag. Und dass das regelmäßig ist. Vielleicht ist auch ein spezieller Ort, also Jesus ging an einen speziellen Ort. Vielleicht ist es für uns auch recht wichtig, dass wir so einen gewohnten Ort haben. Das hat den Vorteil, dass man nicht ständig abgelenkt ist durch eine neue Umgebung. Es ist auch gut, sicher von Geräuschen entfernt zu sein. Und das Handy spielt da auch nicht unbedingt die größte Rolle in der stillen Zeit, sondern dass man das mal auf die Seite legt. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man die Bibel aufschlägt, weil Gott spricht ja durch sein Wort und dass man guckt, Herr, was willst du denn heute zu mir sagen? Das ist nicht immer ein Hammer, das weiß ich auch, aber es gibt manchmal so Dinge, wo man erlebt, boah, Gott spricht ganz genau durch dieses Wort heute. Wie die Schwester vorhin das erzählt hat, ne? Es war für sie ein richtig relevantes Wort, finde ich auch für mich relevant. Also wie spricht er, was willst du mir sagen? Und ich mache es auch so, dass ich mir, ich habe also so einen Stapel stille Zeitbücher schon inzwischen, die ich vollgeschrieben habe, weil ich bin ja schon lang Christ. Und ich schreibe mir, bevor ich stille Zeit mache, ganz oft meine Gedanken auf, einfach damit sie mich nicht ständig ablenken. Dann habe ich sie mal geschrieben, dann sind die schon mal platziert und dann lese ich eben und dann nehme ich mir noch eine Zeit, Gott zu hören. Es kann manchmal ein bisschen dauern. Nicht, weil er nicht spricht, sondern weil ich nicht so gut höre. Und deshalb dauert das manchmal länger, aber Gott spricht. Und ich schreibe mir das dann auch auf, was ich von ihm höre. Auch aus dem Grund, weil der Feind, der raubt so gerne Worte, die wir von Gott bekommen haben. Das ist die intime Beziehung mit ihm. Und wenn einer da rein funken will, dann ist es der Feind. Und ich vergesse es auch oft ganz schnell, aber dadurch, dass ich es aufgeschrieben habe, kann ich es wieder nachlesen. Ja, ist das immer so einfach? Ich erzähle so, als ob das so einfach geht. Dann machst du es so, dann machst du es so, dann machst du es so. Es ist eben nicht einfach. Ich glaube, dass diese Zeit mit Gott eine extrem umkämpfte Zeit ist. Also für mich ist es leichter, in Gottesdienst zu gehen, auf die Arbeit zu gehen, bestimmte Termine einzuhalten, weil da habe ich ein fixes Datum. Für mich ist es schwieriger, diese ganz persönlichen Zeiten genauso ernst zu nehmen, wie dass ich rechtzeitig im Gottesdienst bin. Genau. Und ich glaube eben, dass man da Unterstützung braucht und oft ist es auch so, dass ich abgelenkt bin, dann denke ich, wenn ich die Zeit beginne, ach Mensch, dem müsstest du noch mal schreiben, da musst du noch anrufen, wie sieht denn deine Wohnung eigentlich aus und lauter so Sachen. Dass man sich diszipliniert und sagt, das hat jetzt hier keinen Raum, das ist so die Martha, die da reinquatscht. Nee, das brauche ich jetzt nicht, ich brauche jetzt die Zeit mit Gott. Und ich merke auch, wenn ich diese Zeit mit Gott nicht habe, ich merke den Unterschied an den Tagen. Es ist nicht jedes Mal eine Katastrophe, aber ich habe das Gefühl, ich bin innerlich leerer, wenn ich Gott nicht begegnet bin. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt, aber diese persönliche Begegnung mit Gott füllt in mir etwas. Ja, welche Erfahrung machst du? Wie lebst du das? Wie kann Gott hören auch vielleicht im Hauskreis Raum gewinnen oder in Dienstgruppen, in der Gemeindeleitung, in Gottesdiensten mehr? Wie leben wir das? Wie kann dieser Raum vor Gott noch mehr Platz bekommen? Das ist was, was mich beschäftigt und ich gebe es einfach mal so auch an euch weiter und wünsche euch, dass ihr da nie aufgebt mit dem Thema. Nicht denken, auch jetzt habe ich schon wieder schleifen lassen, gebt da niemals auf. Gott ist immer wieder frisch und neu mit seiner Gegenwart. Und ich habe so ein kleinen Zettel mitgebracht, da steht drauf, Herr, ich will dich hören. Und wer merkt, ich möchte mich daran erinnern oder ich möchte mit Gott wieder neu, enger in Kontakt kommen, der kann dann beim Rausgehen, ist so ein Körbchen, da kann er sich so einen Zettel mitnehmen und sich irgendwo als Merkzettel mitnehmen. Ich wünsche euch da ganz, ganz viel Segen. Ich komme jetzt noch kurz eine Stille halten, dürfte jeder für euch noch mal ein bisschen in die Stille gehen vor Gott und dann gehen wir in die Fürbitte über.